The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 21. April. Soziale Gerechtigkeit, das ist die programmatische DNA der SPD. In ihrem Godesberger Programm von 1959 heißt es: Freiheit und Gerechtigkeit bedingen einander. Das Selbstbild der Sozialdemokraten definiert sich bis heute über das Thema. Keine Rede kommt ohne entsprechenden Schlachtruf aus.
Die Bedingungen dafür schaffen wir mit einer Politik der sozialen Gerechtigkeit.
Das ist für mich sozialdemokratische Überzeugung, die Idee von Freiheit und Selbstbestimmung und von sozialer Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit ist das Motiv, das uns bei all diesen Entscheidungen auch mitleitet.
Wir stellen dafür die Gerechtigkeitsfrage immer wieder neu.
Gerechtigkeit.
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 Nur, die Sozialdemokraten senden diese Botschaft schon länger auf einer Frequenz, mit der sie die Wähler immer weniger erreichen. Zuletzt wurde die Politik der Sozialdemokraten von vielen nicht mehr als gerecht empfunden, sondern mit einer Schlagseite zugunsten der Leistungsempfänger. Und Klingbeil könnte nun die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokraten auf dem Feld der einstigen Kernkompetenz Gerechtigkeit weiter untergraben. Es geht um das Thema Gesundheitsreform. Trotz Kommissionsempfehlung stemmt der SPD-Co-Chef sich bislang dagegen, die Kosten für die Krankenversorgung der Bürgergeldempfänger komplett aus dem Haushalt zu finanzieren. Damit verhindert er, dass alle Steuerzahler dafür aufkommen müssen. Am Sonntag sagte er bei den Kollegen von Berlin direkt:
Aber es bringt doch nichts, Frau Zimmermann, wenn man die Lücke von A nach B schiebt und dann hat man doch trotzdem weiter das Problem, dass wir die Gelder finden müssen. Und das bezahlen dann am Ende auch wieder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das werde ich nicht zulassen.
Bislang zahlt der Bund pro Bürgergeldbezieher einen pauschalen Betrag von 144 Euro an die Kassen. Das deckt aber längst nicht die Kosten. Fehlbetrag pro Kopf 167 Euro. Die Folge? Nur die gesetzlich Versicherten in Deutschland bleiben auf den Mehrkosten von insgesamt knapp 12 Milliarden Euro sitzen. Die Zeche zahlen also die Arbeitnehmer, die unter einem Bruttojahresgehalt von rund 77.000 Euro verdienen, der sogenannten Versicherungspflichtgrenze. Wer mehr verdient, kann in die Privatversicherung wechseln und ist dann, wie auch Beamte, fein raus. Ist das nun also gerecht im Sinne der Sozialdemokraten? Indem Klingbeil hier den strengen Finanzwart gibt, überlässt er der Union die Rolle der Justitia. Denn in den Reihen von CDU und CSU wächst der Widerstand gegen die Belastung der gesetzlich Versicherten. Nina Waken am Sonntag bei den Kollegen von Bericht aus Berlin.
Na, ich habe schon lange gesagt, dass auch aus meiner Sicht dort eine gewisse Ungerechtigkeit besteht und dort die tatsächlichen Kosten der Bürgergeldempfänger nicht ausreichend abgebildet sind. Auch
Markus Söder pflichtet bei.
Die Ministerin hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass das ein faires Konzept sein muss mit Belastung von allen. Aber wenn alle belastet werden, aber wir in einem Bereich eine völlig ungerechte Frage haben, in der Frage, was das Bürgergeld betrifft, dann ist es von Anfang an mit einer schweren Hypothek versehen und es darf nicht sein. Also brauchen wir da noch Bewegung?
Sicher. Der Grund für das Veto des Finanzministers findet sich im Haushalt. Dort klafft eine riesige Lücke. Allein bis 2029 fehlen knapp 170 Milliarden Euro. Aber dem Freiburger Walter-Eucken-Institut zufolge macht der Bund alleine in diesem Jahr 235 Milliarden Euro für Subventionen locker. Das ist eine Verdreifachung innerhalb eines Jahrzehnts. Man fühlt sich ein wenig erinnert an den Kommentar der Jungen Union auf das Sondierungspapier von Schwarz-Rot mit Mütterrente, Pendlerpauschale und Co. Alles außer Tiernahrung. Anstatt Geld für diverse Spezialinteressen zu verteilen, sollte der SPD-Co-Chef den Fokus auf sein Kernklientel legen, die arbeitende Mitte. Inzwischen klagen die Kassen sogar wegen des Kostenblocks gegen den Bund. Klingbeil sollte nicht warten, bis Gerichte ihn zwingen zu handeln. Klingbeil sollte lieber auf Amartya Sen hören, den indischen Philosophen, der sagt: Was uns bewegt, ist nicht die Erkenntnis, dass die Welt nicht vollkommen gerecht ist. Das erwartet kaum jemand. Sondern, dass es eindeutig behebbare Ungerechtigkeiten gibt, die wir beseitigen wollen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Alexander Dobrindt, CSU-Schwergewicht und der Bundesminister des Innern, erklärt das aktuelle Dilemma in Deutschland.
Die Menschen, sie wollen Reformen. Sie haben Angst vor Veränderungen, aber sie erwarten von der Politik Entscheidungen.
Anne Schwedt an der Wall Street analysiert den Börsenstart in die Woche. Und ein Ex-Politiker entdeckt gerade, dass es im Post-Bundestagsleben oft anders kommt, als man denkt. Alexander Dobrindt hatte schon viele Ämter und Aufgaben in seinen 40 Jahren Politik. Er war mächtiger Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag und damit die Stimme Bayerns in Berlin. Er war Verkehrsminister im Kabinett Merkel und jetzt in der aktuellen Regierung ist er der Innenminister. Das macht ihn zum erfahrensten Kopf im schwarz-roten Kabinett. Die meisten seiner Kollegen hatten davor noch kein Regierungsamt, zum Beispiel der Kanzler. Dobrindt galt immer als konservativer Hardliner. Aber er hat sich auf seinem neuen Posten als Pragmatiker entpuppt. Gleichzeitig ist er Mr. Migrationswende. Seit Mai 2025 sind die Grenzen dicht. Er hat damit als erster ein Wahlversprechen der Union umgesetzt. Ich habe ihn eingeladen zum Gespräch ins Podcast-Studio in Berlin-Charlottenburg. Guten Morgen, Herr Minister.
Guten Morgen.
Gestern wurde die neue polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Im Jahr 2025 ist eine dramatische Entwicklung im Bereich der Gewaltkriminalität zu verzeichnen, insbesondere bei Mord und Totschlag +6,5% oder bei Vergewaltigung und schweren sexuellen Übergriffen +8,5%. Da würde mich einfach mal interessieren, Sie ganz persönlich, das ist jetzt Ihr erstes Amtsjahr sozusagen, wie sehr beschwert Sie das, dass die Zahlen in diesem Bereich hochgehen?
Uns alle beschwert das, weil das erschreckend ist, dass in dem Bereich schwerer Gewaltdelikte die Zahlen nach oben gehen, wenngleich die Statistik erstmal zeigt, dass insgesamt Straftaten in Deutschland leicht rückläufig sind, dass auch Gewalttaten leicht zurückgehen. Aber in dem speziellen Bereich der schweren Gewalt haben wir steigende Zahlen zu verzeichnen. Und daraus muss man die notwendigen Schlüsse auch ziehen. Ich werbe deswegen sehr dafür, dass wir auch die Möglichkeiten der polizeilichen Ermittlungen stärken, dass wir dafür sorgen, dass wir auch noch mehr aufklären können und dass man dann auch die Strafen entsprechend nach oben anpasst. All das gehört zusammen, um mit diesen Phänomenen etwas entgegenzusetzen.
Ausländische Tatverdächtige sind überrepräsentiert in der Kriminalstatistik bei Gewaltstraftaten und auch bei schweren Sexualdelikten. Die Ausländer, die über die Migrationsjahre zu uns kamen, waren ja vor allem junge Männer. Muss man sagen, dass hier vor allem das Geschlecht und das Alter ein Problem ist und vielleicht gar nicht so sehr die Nationalität?
Naja, also was ändert das denn eigentlich jetzt am Befund? Wenn man erstmal auf die Statistik schaut, dann stellt man fest, dass die Kriminalität im Bereich der Zugewanderten deutlich höher ist als im Bereich jetzt der deutschen Staatsbürger. Und das kann man jetzt in dieser Statistik auch ablesen. Und zwar in einem erheblichsten Umfang. Also wir haben eine vielfach höhere Kriminalitätssituation im Bereich der Zuwanderer als im Bereich der deutschen Staatsbürger. Und das kann man im Aufwachsen sehen, aber das kann man übrigens auch im Rückgang sehen. Gerade Zuwanderer, die sehr kurz da sind, zeigen eine besonders hohe Inzidenz, was Gewalt anbelangt. Und dadurch, dass wir zu einem erheblichen Maße die Migration reduzieren konnten im letzten Jahr, kann man jetzt auch schon in der Statistik feststellen, dass die Gewalt in diesem Bereich zurückgeht. Trotzdem noch um ein Vielfaches höher ist, als wir das bei den deutschen Staatsbürgern sehen. Mit diesem Phänomen muss man auch entsprechend umgehen. Auf jeden Fall darf man es nicht beschönigen oder falsch darstellen. Das ist ein erheblicher Teil auch der Gewalt, die von den Personengruppen ausgeht. Und der offene Umgang damit, der gehört zu einer transparenten Darstellung. Die Statistik tut das.
Eine Maßnahme sind ja Abschiebungen. Allerdings ist es immer noch schwierig. Also im vergangenen Jahr scheiterten noch knapp 60% der Abschiebeversuche. Eine Idee, die jetzt aus Unionskreisen zirkuliert, ist Handyortung. Wäre das der richtige Weg, weil ja oftmals die Personen untergetaucht sind, wenn man sie abschieben will? Also würden Sie sagen, das wäre ein richtiges Mittel, um Abschiebungen in der Zukunft eben erfolgreicher zu machen?
Ich glaube, dass wir, was die Abschiebungen anbelangt, schon erfolgreicher geworden sind, weil wir die Abschiebungen steigern konnten, weil wir heute auch abschieben in Länder wie Afghanistan, auch wie Syrien, Gewalttäter nach Afghanistan schieben wir regelmäßig ab, auch durch reguläre Flüge. Das findet jetzt fast wöchentlich statt. Dazu hat es politische Entscheidungen gebraucht, die übrigens ja auch sehr in der Kritik standen.
Was bekommen die Taliban oder wie konnten Sie die eigentlich davon überzeugen, die straffälligen Afghanen bei uns zurückzunehmen?
Es gibt keine Gegenleistung, wenn das Thema immer wieder aufkommt. Was ist die Gegenleistung? Kann man nur sagen, nein, es gibt keine Gegenleistung in dem Zusammenhang, sondern es ist ein Interesse der Afghanen ganz offensichtlich mit uns in solchen Gesprächen auch ein Niveau zu erreichen, das sie als verlässlich zeigt. Und das war wohl der Grund, warum man bereit war, diese Vereinbarungen auch zu treffen. Es gibt zwei Beamte, die Afghanen nach Deutschland schicken konnten. Das ist Teil der Vereinbarung, weil das Personen sind, die dann hier in der Botschaft auch die Personaldokumente betrachten. Die Afghanen wollen wissen, wen wir ihnen schicken. Das ist das Einzige, was in diesem Zusammenhang mit vereinbart worden ist, dass diese zwei Beamten nach Deutschland kommen, um die Papierprüfungen entsprechend durchzuführen, bevor wir die Abschiebungen dann veranlassen.
Sie arbeiten ja auch schon seit Monaten mit europäischen Partnern an Return Hubs. Das sind quasi Modelle, wo man mit Drittstaaten eine Vereinbarung trifft, um die abgelehnten Asylbewerber aus den europäischen Staaten dann eben dorthin zu bringen. Können Sie uns da sagen, wie der Stand ist? Gibt es da jetzt schon Länder, die sich irgendwie kooperationsbereit zeigen? Steht man da vielleicht kurz vor dem Durchbruch? Und wer wäre da dabei?
Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet auf der europäischen Ebene, gemeinsam mit den Niederländern, mit Dänemark, mit Österreich, mit Griechenland und eben Deutschland, mit Unterstützung der Kommission. Haben wir eine Roadmap bearbeitet, auf welche Länder außerhalb Europas wir zugehen, mit wem wir in Verhandlungen treten, ob man dort sogenannte Return Hubs etablieren könnte, einrichten könnte. Wir brauchen wirksame Mittel, damit diese kriminellen Schleuserbanden nicht immer wieder Menschen überzeugen, Zehntausende von Euros aufzuwenden, um auf den europäischen Kontinent zu kommen. Und das kann man nur dadurch auch durchbrechen, wenn eben nicht klar ist, dass man, wenn man Europa erreicht hat, auch in Europa bleibt, sondern eben dann auch wieder in andere Teile der Welt, in sogenannte Return Hubs entsprechend gebracht werden. Ich gehe davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres die Möglichkeit haben, eine Vereinbarung über Return Hubs zu schließen oder ein Return Hub zu schließen. Und darauf aufbauend muss dann ja erst die Einrichtung Praxis, muss die Einrichtungspraxis etabliert werden und eine Einrichtung dann auch aufgebaut werden. Das kann man nicht durch einfach Umlegen eines Schalters machen, sondern das erfordert in der Tat dann auch noch erheblich Zeit.
Sie haben ja als Minister von Tag 1 an geliefert und die Wahlversprechen der Union wirklich umgesetzt, Grenzen zugemacht, die Zahlen gingen runter bei den Asylantragstellern. Die AfD ist dennoch auf Rekordhoch, hat die Union jetzt in mehreren Umfragen überholt. Wie erklären Sie sich das?
Es gibt ja keinen ganz einfachen Zusammenhang, sondern das eine ist, dass die Migrationswende, sie funktioniert, die Migrationszahlen, sie gehen deutlich nach unten, die illegale Migration wird deutlich zurückgedrängt. Im Verhältnis zu 2023 kann man sagen, dass wir mehr als 70% der illegalen Migration jetzt reduziert haben. Es wird intellektuell verstanden, die Reduzierung der illegalen Migration, die ist ein Thema, das auch in unserer Gesellschaft angekommen ist. Aber das persönliche Erleben, das Empfinden, das ist dann durchaus oftmals immer noch ein anderes. Also die persönliche Emotionalität, die ist eine andere. Verlustängste spielen heute eine große Rolle in der Polarisierung. Und Verlustängste sind nicht ausschließlich Ängste, die mit Migration in Verbindung stehen, sondern das sind auch Ängste, die mit einer wirtschaftlichen Entwicklung in Verbindung stehen, die mit Wohlstandsängsten in Verbindung stehen. Und das muss man zusammen denken, wenn man das Phänomen erklären will, das wir zurzeit in den Rändern rechts außen und links außen sehen. Und deswegen kann das Ziel ja nur sein, dass eine politische Mitte stark genug ist, Reformen durchzusetzen, die dann wieder die Ängste reduzieren, die Verlustängste reduzieren, die in unserer Gesellschaft da sind. Der entscheidende Faktor ist die Handlungsfähigkeit. Wenn man heute sehr genau hinhört in Gesellschaftsteile, die in Richtung rechts außen, Richtung links außen sich bewegen, dann ist immer wieder dieses Thema mangelnde Handlungsfähigkeit des Staates ein sehr großes, und das kann diese Koalition beweisen, dass sie handlungsfähig ist, dass sie reformfähig ist, dass sie das aufnimmt, was in dieser Gesellschaft an Bedenken da sind. Die Menschen Deutschland, sie wollen Reformen. Sie haben Angst vor Veränderungen, aber sie erwarten von der Politik Entscheidungen. Und darum geht es jetzt, Entscheidungen zu treffen, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen.
Dann sage ich vielen Dank, Herr Minister.
Ich danke Ihnen.
Das ganze Gespräch mit dem Innenminister zu Kriminalität in Deutschland, Migration und Grenzschutz auf thepioneer.de. Danke fürs Dabeisein. Man kann über ferne Länder reden, so wie alle. Aber man kann diese auch selbst bereisen und erleben. The Pioneer hat zuletzt Expeditionen an Orte unternommen, die Zukunftslabor sind, die wichtig sind und die wichtiger werden für die Welt. Es ging unter anderem nach China, Vietnam, Saudi-Arabien und USA. Die nächste Expedition im Mai geht nach Singapur und Malaysia. 4 Städte in 7 Tagen und es gibt einen tiefen Einblick hinter die Kulissen dieser Region. Ökonomisch, politisch, gesellschaftlich. Die Expedition wird begleitet von Frank Sieren. Der Mann ist China-Korrespondent seit rund 30 Jahren und er kennt Asien wirklich von innen. Er sagt, Singapur ist ein ungewöhnlicher Staat.
Es ist deswegen so ungewöhnlich, weil es eben dem Gründer Lee Kuan Yew gelungen ist, dort eine funktionierende Stadt aufzubauen, eine Stadt, die ein Finanzhub ist, eine Stadt, die eine Handelsmetropole ist. 70% sind Chinesen ethnisch und dann die restlichen 30% kommen aus allen umliegenden Ländern und die kommen eben ganz gut miteinander aus. Singapur ist so ein halbautoritärer Staat, kann man sagen. Die haben zwar freie Wahlen, aber dennoch regiert seit 1959 die gleiche Partei. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, man kann länger planen. Der Nachteil ist, es ist nicht so einfach möglich, jetzt den Kurs zu ändern. Aber der Erfolg gibt Singapur recht. Es ist ein wirklich Vorbildstaat, kann man sagen.
Alle Infos zu The Pioneer Expedition nach Singapur und Malaysia finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das hat für uns Anne Schwedt in New York im Blick. Einen guten Morgen an die Wall Street, Anne.
Guten Morgen, Carina.
Wie ist die Börse in die Woche gestartet, Anne? Gib uns bitte ein Update.
Ja, die Börse ist nach dem turbulenten Wochenende erstmal auf die Bremse getreten, aber nicht in Panik verfallen. Im regulären Handel haben alle drei großen Indizes leicht nachgegeben. Der S&P 500 verlor rund 0,2%, der Nasdaq etwa 0,3% und beendete damit seine beeindruckende Serie von 13 Gewinntagen in Folge. Der Dow schloss praktisch unverändert, nur knapp im Minus. Auslöser waren die neuen Spannungen mit dem Iran, die Beschlagnahmung eines iranischen Frachters und die abgesagten Gespräche, während der Waffenstillstand ja auch in dieser Woche ausläuft. Für Gesprächsstoff sorgte zusätzlich Apple. Konzernchef Tim Cook tritt zum 1. September als CEO ab und wechselt in die Rolle des Executive Chairman. Nachfolger wird der bisherige Hardware-Chef John Ternes, der seit Jahren für das iPhone, Mac und AirPod Hardware-Design verantwortlich ist. Es ist der erste Führungswechsel tatsächlich an der Apple-Spitze seit Steve Jobs Tod und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Konzern beim Thema künstliche Intelligenz Druck von den Wettbewerbern spürt. Die Apple-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel aber nur moderat mit leichten Verlusten, was einfach zeigt, die Nachricht überrascht, aber verunsichert die Märkte bislang nicht massiv. Ansonsten sind die Futures in der Nacht auch quasi unverändert geblieben. Die Anleger warten hier auf jeden neuen Impuls für die weitere Richtung, Carina.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Die etwas andere Lernkurve, die einsetzt, wenn Menschen wechseln aus der Politik ins echte Leben. Fallbeispiel Christian Lindner. 12 Jahre war er FDP-Chef und Gesicht der Partei. Immer wortgewaltig im Dienste der Freiheit.
Freiheit ist nicht bloß ein Wort, Freiheit ist ein Lebensgefühl. Das ist der Ausgangspunkt und das Ziel jeder demokratischen Politik.
Er führte die FDP nach dem Tal der Tränen 2017 zurück in den Bundestag, wollte dann aber lieber nicht regieren, als falsch zu regieren. 2021 folgte dann der Versuch, richtig zu regieren. Er wurde Finanzminister unter Olaf Scholz. Es folgten turbulente Zeiten. Die Ampel, die als Fortschrittskoalition gestartet war, ging im Kleinkrieg der Akteure unter. Vorzeitiges Aus und erneutes Bundestagsaus für die FDP. Lindner machte Schluss mit Politik. Kein Amt, kein Fraktionszwang, einfach nur Freiheit. Wie das Leben dann auszusehen habe, das skizzierte er schon 2022 in einem Gespräch mit der Zeit. Es ging dabei auch um die Vaterwerdung und wie er sich das Dasein mit Nachwuchs und Care-Arbeit ausmalte. Die Zeit schrieb, Zitat, er habe da schon seine Vorstellungen. Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen, fischen, imkern. Es gäbe ein Leben ohne die Politik, die Medien, den ganzen Rummel. Naja, das klang etwas zu verklärt, möglicherweise mangels Praxiserfahrung. Heute, etwas mehr als ein Jahr nach der Geburt seiner Tochter, klingt Lindner anders. Seine Frau ist ebenfalls Unternehmerin, wie auch er inzwischen. Und der Alltag offenbar, naja, sagen wir mal, weniger hobbydominiert. Der neuen Osnabrücker Zeitung sagte er jetzt, wer behauptet, Baby plus Business sei problemlos vereinbar, der macht den Leuten ein X für ein U vor. Zitat Ende. Ja, das kann ich bestätigen. Kinder oder Imkern. Die einzige Biene, für die Christian Lindner aktuell Zeit haben wird, das ist Biene Maya.
Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen kinderleichten Start voller Zuversicht in diesen neuen Tag. Und wenn Sie diesen Podcast gerne hören, dann bewerten Sie uns doch auf Spotify und Apple Podcast und folgen Sie uns dort, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Danke, Ihre Carina Mössbauer.
Von dir.